Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um Abraham. Diese Gestalt kennen Sie natürlich, eine der wichtigsten Persönlichkeiten aus der Bibel. Ich möchte heute meiner Predigt mal einen Überblick über Abraham geben. Was wissen wir über ihn? Was hat er mit Gott erlebt? Welche Bedeutung hat er für den Glauben? Und da finden wir einige Kernsätze des Glaubens, genauso wie eine der dunkelsten Episoden in der Bibel überhaupt. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Freude beim Zuhören. Heute beginnt die Predigtreihe, liebe Gemeinde, in der ich über 4 ausgewählte Personen aus der Bibel einen Überblick geben will. Und ich sage diesen Satz ganz bewusst am Anfang meiner Predigt heute, weil ich tatsächlich nur einen Überblick geben will. Das heißt, ich werde nicht sehr in die Tiefe gehen, nicht alle Geschichten wiedergeben, schon gar nicht alle Details, weil das ist einfach zu viel und zu lang. Aber wenn dann vielleicht jemand sagt, ach, so gehören die ganzen Geschichten zusammen bei diesen Menschen und diese Geschichte gehört auch zu diesen Menschen, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Effekt. Also heute geht es um Abraham, dann an den nächsten Sonntagen um Josef, um Bathseba und um Paulus. Aber erst einmal um Abraham. Den habe ich gewählt, weil ich denke, das ist das Urbild eines Menschen, der Gott vertraut. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, ganz klar. Aber kommt Abraham eigentlich auch im Neuen Testament vor bei Jesus? Antwort: Ja, und zwar schon im allerersten Satz des Neuen Testamentes. Im ersten Satz des Matthäusevangeliums, der heißt nämlich: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann merkt man, jetzt kommt alles über Jesus, aber mit Abraham, da hat es angefangen. Abraham gilt als Erzvater. So hat man jahrhundertelang gesagt, aber inzwischen sagt man, die Frauen dieser Erzväter waren genauso wichtig, deswegen reden wir heute von Erzeltern. 3 Erzväter gibt es, den Abraham, seinen Sohn Isaak und wiederum dessen Sohn Jakob. Und Jakob hatte 12 Söhne und eine Tochter. Deswegen sind es 12 Stämme im Volk Israel und deswegen hatte Jesus 12 Jünger und deswegen sind es 12 Apostel und deswegen redet man in der Johannes-Offenbarung auf der letzten Seite der Bibel von 144.000 Erwählten, die im Reich Gottes leben. Also das heißt 12 mal 12 mal 1000. Kommt alles von diesen Erzvätern. Und da merken Sie, wie prägend diese Geschichten schon ganz am Anfang der Bibel sind. Wenn man später über Gott geredet hat, hat man oft gesagt, ich meine den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und damit war klar, was für ein Gott man meinte und wie dieser Gott war, den man meinte, weil die Leute diese Geschichten kannten. Sogar Jesus hat noch so geredet. Also, Abraham, eine ganz wichtige Person im jüdischen und dann auch im christlichen Glauben. Und Abraham gibt es auch im Koran, der heißt dann eben Ibrahim. Und deswegen sagt man, das ist ein guter Ansatzpunkt für den interreligiösen Dialog. Wir reden, wir tauschen uns mal aus mit Juden, mit Moslems über Abraham. Man nennt dann diese 3 Religionen die abrahamitischen Religionen. Angefangen hat alles mit dem, was im 1. Mosebuch, ganz am Anfang der Bibel aufgeschrieben ist. Mit Abraham geht es auch gleich so in Kapitel 12 los. Und alles, was davor steht, die ersten 11 Kapitel in der Bibel, das nennt man die Urgeschichte. Diese Geschichten zeigen, wie Gott, welchen Weg Gott mit der Menschheit geht, mit allen Menschen. Da geht es um die Schöpfung, da geht es um die Geschichte von Adam und Eva und um die Geschichte der Arche Noah. Gottes Weg mit der Menschheit als Ganzer. Und dann erst beginnt Gottes Weg mit dem Volk Israel, nämlich mit Abraham. Lassen Sie mich jetzt erstmal ein paar Sätze zur Vorgeschichte sagen von Abraham. Nicht die ersten 11 Kapitel, sondern die Vorgeschichte von Abraham. Die Geschichte Gottes mit Abraham beginnt eigentlich im Irak. Im Süden des heutigen Irak, da lag die Stadt Ur, eine ganz wichtige Stadt in der Antike, heute nur noch ein Ruinenhügel, aber man konnte das identifizieren, das war die Stadt, bei der Abraham gelebt hat. Sein Vater war Terach und der Terach hatte 3 Söhne und einer davon war Abraham. Und die haben da unten gelebt und haben dann auch geheiratet, die Söhne. Abraham hat Sarah geheiratet, die Ehe war aber leider kinderlos. Das war damals, ich betone, damals eine Katastrophe. Was waren das für Leute? Nun, das waren Nomaden. Abraham und alle anderen waren Nomaden oder genauer gesagt Halbnomaden, weil sie nur das halbe Jahr unterwegs waren und sonst in der Nähe der Stadt dann ihre Zelte aufgeschlagen haben und da blieben. Sie haben gelebt von der Tierzucht, Kleintiere, also Schafe und Ziegen, und das haben die richtig gut drauf gehabt. Da konnte denen keiner was vormachen. Das werden Sie noch merken heute. So. Und dann aber hat sich die Familie von Terach und seinen Söhnen wie Abraham verändert und die sind umgezogen 1300 Kilometer weiter in den Norden, in die Stadt Haran. Und dort lebten sie viele Jahre, immer noch kinderlos. So, und jetzt schauen wir mal genau hin, in welcher Zeit spielt eigentlich diese Geschichte. Diese Geschichte von Abraham, das ist die Zeit der Assyrer, der Babylonier, die Zeit der Hethiter, der Ägypter, also der großen antiken Völker. Wenn man es in unser wissenschaftliches Zeitraster einordnet, dann ist das die Bronzezeit, die frühe Bronzezeit. Abraham ist eine Gestalt der Bronzezeit. Da tobte dort in der Levante das Leben. Bei uns hier, in unserer Gegend, Hausen und drumherum, Schönbuch, war gar nichts in dieser Zeit. Es gibt hier überhaupt keine archäologischen Funde aus dieser Zeit. Wir haben ein paar Grabhügel um Hausen herum, aber die reichen längst nicht so weit zurück wie in die Zeit Abrahams. Denn damals lebten die Leute hier in Deutschland in den Flussauen. Das war die einzige Gegend, mit der sie was anfangen konnten. Aber wir wissen, dass die Handel trieben, und zwar europaweit. Das Gold des Nordens, das Bernstein von der Küste an der Ostsee, das haben die gehandelt bis runter in die Gegend von Abraham. Die Archäologen haben in Syrien Bernstein von der Ostsee gefunden. Und zwar dort in der Gegend, durch die Abraham durchkam. Das heißt, wenn Abraham ganz viel Glück in seinem Leben hatte, dann durfte er mal ein Stück Bernstein von der Ostsee in der Hand halten. Das war diese Zeit und viele historische Verweise aus der Abrahamsgeschichte zeigen genau auf diese Gegend von Haran, wo der Abraham mit seiner Sippe gelebt hat, da kommen die tatsächlich her. So, jetzt sagen vielleicht manche, ja, Moment mal, der Pfarrer redet ja von Abraham, als hätte der tatsächlich gelebt. Man hat in der theologischen Wissenschaft schon etliche Zeit lang gedacht, in der Vergangenheit, dass die Erzväter rein literarische Gestalten waren, Erfindungen, mit denen man was deutlich machen wollte. Aber inzwischen hat man die Geschichten genauer gelesen und kennt viel mehr Bezüge aus der Archäologie und aus der Historie. Und deswegen weiß man, der Abraham, das spricht nichts dagegen, den als historische Gestalt anzusehen. Vielleicht war es nicht ganz so, wie es in der Bibel steht, und wir wissen vielleicht auch nicht alles, was da war, aber es sind so viele historische Informationen in den Abraham-Geschichten drin. Und die Zeitverhältnisse und sozialen Verhältnisse in der Bronzezeit in dieser Gegend sind so treffend beschrieben, dass man sagen kann, der Abraham, der hat da tatsächlich gelebt. So, das war mal die Vorgeschichte. Und jetzt geht die Geschichte mit Abraham los. Wie gesagt, Abraham und Sarah lebten in Haran, Die Stadt gibt es heute noch übrigens, liegt an der türkisch-syrischen Grenze, auf der türkischen Seite. Ein kleines Städtle heißt Haran mit zwei R heute. Das ist genau die Gegend, aus der Abraham kam. Und sie waren, wie gesagt, kinderlos. Und dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Denn eines Tages hat Gott den Abraham angesprochen und hat damit eine gemeinsame Geschichte mit ihm begonnen. Das war der Anfang der gemeinsamen Geschichte Gottes mit seinem späteren Volk Israel. Das hat damit Abraham angefangen. Ich lese mal aus dem 12. Kapitel der Bibel, also erstes Buch Mose. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Also da meldet sich Gott aus dem Nichts bei Abraham und verlangt alles von ihm. Geh weg von zu Hause, verlass deine Heimat, lass deine Wurzeln hinter dir, geh mit Sarah und mit dem Neffen Lot los, selbst für Nomaden ist das viel verlangt. Denn die haben das ja dann tatsächlich gemacht. Und Gott begründet das nicht, warum das jetzt sein muss. Oder warum er ausgerechnet den Abraham jetzt so weit haben will. Und was sein großer Plan ist, sagt Gott auch nicht groß. Sondern er sagt ja nicht mal das Ziel. Er sagt, ich bring dich in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Hauptsache, du gehst jetzt los. Also den großen Plan beschreibt Gott nur ganz, ganz, ganz in groben Zügen. Und Abraham hat nichts anderes als das. Und ich sage Ihnen, was Gott dann dem Abraham verspricht, das sind Worte, die man heute noch kennt. Er verspricht dem Abraham eine neue Heimat. Er sagt, ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ob Abraham begriffen hat, dass in dieser Ansage von Gott ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen wurde, nicht nur für ihn, sondern überhaupt für die ganze Geschichte der Menschheit. Wenn er gewusst hätte, dass dieses Versprechen von Gott, ich will ein großes Volk aus dir machen, die hatten ja nicht mal ein einziges Kind, wie soll denn da ein großes Volk draus werden? Wenn Abraham gewusst hätte, dass nachdem Gott das zu ihm gesagt hat, immer noch 25 Jahre ins Land gingen, bis es soweit war, ich weiß nicht, was der gemacht hätte. Das mit dem großen Volk hat Abraham nicht mehr erlebt. Dennoch, und das ist das, was mich berührt, Abraham hat Gott vertraut. Und dann heißt es schlicht, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Das finde ich, das ist das Überraschende. Abraham vertraut Gott, Abraham glaubt Gott und gehorcht ihm und tut einfach, was der sagt. Und dann gehen die beiden los, Abraham und Sarah, von Haran bis ins Land Kanaan. Das heißt 900 Kilometer Fußweg. Durch die Gegend hindurch, wo die Archäologen den Bernstein gefunden haben übrigens. Das Land Kanaan, heute Israel, damals hatten ja schon Leute dort gelebt, das war klar, aber es hatte noch genug Platz für Abraham und Konsorten. Zuerst nach Sichem, dann ein bisschen weiter südlich in die Gegend von Bet-El und dann noch weiter südlich in die Gegend von Hebron. Und dann kam es so, dass Abraham und sein Neffe Lot sich getrennt haben, aber im Guten. Warum? Lot war der Sohn von Abrahams Bruder. Und Abraham hatte den mitgenommen auf seine lange Reise. Und beide waren ja Kleintierzüchter, die waren richtig erfolgreich. Die hatten nicht nur so eine kleine Herde, sondern die hatten Herden und eigene Hirten, die sich um die Herden kümmerten. Das waren Tausende von Tieren, um die es hier ging. Kein Wunder, dass es an jedem Tag Ärger am Wasserloch gab, wenn die Tiere trinken wollten. Es war einfach nicht genug Platz für so große Herden. Und dann haben die beiden sich getrennt. Und diese Geschichten, wie die beiden sich getrennt haben, das ist eine Geschichte, die mir zeigt, wie ein Mensch Entscheidungen trifft, wenn er weiß, dass er Gott im Hintergrund hat. Das ging so. Abraham hat gesagt zu Lot, hör mal zu, du gehst in die eine Richtung und dann gehe ich genau in die andere, dann sind wir auseinander. So, und das Überraschende und das Besondere ist auch, Abraham war der Ältere, war ja der Onkel von Lot. Er hätte das Wahlrecht gehabt, zu sagen, in welche Richtung er gehen will, und der Lot musste dann nehmen, was übrig bleibt. So hätte es eigentlich sein sollen. Und alle Hirten von Abraham sind völlig aus den Wolken gefallen, als sie gehört haben, wie Abraham sagte, Lot, du darfst wählen. Und der Lot, bevor die anderen überlegen konnten, hat gesagt, ja dann wähle ich die fruchtbare Jordanebene. Da hat's Platz und Gras und Wasser genug für meine Tiere. Gesagt, getan, weg war er. Und Abraham ging in das bergige und viel weniger fruchtbare Kanaanland hinein. Warum konnte Abraham das so mit sich machen lassen? Weil er wusste, Gott hat doch zu mir gesagt, ich bringe dich in ein Land und da kannst du leben. Und wenn Gott das sagt, dann kann ich auch mal den Kürzeren ziehen und anderen den Vortritt lassen, weil ich weiß, dass Gott für mich sorgt. Und tatsächlich sagte Gott genau danach, Abraham, ich gebe dir dieses Land und es wird dir und deinen Leuten und deinen Tieren an nichts mangeln. So war es dann. Und kurz darauf hat Gott sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat, auf eine ganz besondere Art und Weise verlängert. Denn das Problem war ja, es waren viele Jahre vergangen, 900 Kilometer zurückgelegt und von dem großen Volk nichts zu sehen, immer noch kein Nachwuchs bei Abraham und bei Sarah. Die beiden haben gezweifelt, die waren streckenweise verzweifelt und zwar bis in die Verbitterung hinein. Das liest man in diesen Geschichten. Und Abraham hat wieder mal gesagt, das wird nichts mehr. Und in solch einer Situation, in der Abraham gesagt hat, das wird nichts mehr mit dem Nachwuchs, da sprach ihn Gott nachts an und sagte, Abraham, geh mal raus aus deinem Zelt, schau dir mal den Sternenhimmel an. Siehst du die Sterne? Kannst du diese Sterne zählen? Natürlich konnte das Abraham nicht. Je länger man in der Wüste nachts in den Himmel schaut, umso mehr Sterne sieht man, wie bei uns auch. Und Gott sagte zu Abraham, so zahlreich wie die Sterne am Himmel sind, so werden deine Nachkommen sein, das verspreche ich dir. Wir heute wissen, es hat gestimmt, was Gott gesagt hat, aber der Abraham hatte nichts in der Hand. Und jetzt kommt einer der Kernsätze der Bibel. Da steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Ein Kernsatz in der Bibel. Und genau an diesem Satz hat der Apostel Paulus 1500 Jahre später gelernt, was Glaube ist. Glaube heißt Vertrauen, ohne irgendwas in der Hand zu haben. Vertrauen auf Gott. Sie haben es in der Schriftlesung gehört, wie er dann mit Abraham argumentiert hat. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und die weitere Geschichte mit Abraham und Sarah zeigt, dass das nicht so einfach ist, auf Gott zu vertrauen, wenn man gar nichts in der Hand hat. Dann kommt nämlich die Episode, in der Sarah das Heft in die Hand nehmen wollte und dafür sorgen wollte, dass das doch noch klappt mit dem Nachwuchs. Und jetzt kommt die Geschichte mit der antiken Leihmutterschaft. Auch das haben wir im Abraham-Erzählkreis. Die Sarah hatte eine Magd, oder vielleicht wir würden heute sagen, nach heutigem Menschenrechtsstandard, eine Sklavin, die Hagar. Und sie wollte nun, dass ihr Mann Abraham mit Hagar ein Kind hat, damit auf jeden Fall mal für einen Nachkommen gesorgt ist. Das hat geklappt, Hagar wurde schwanger und jetzt kommt diese zwischenmännliche Beziehung zwischen den beiden Frauen. Als die Sklavin gemerkt hat, dass sie schwanger ist und die Sarah nicht, da wurde sie überheblich, arrogant und herablassend gegenüber der Sarah. Die Sarah hat sich gewehrt, hat die Hagar schikaniert, wo es ging. Hagar wurde das zu viel und dann haut Hagar ab und flüchtet in die Wüste. Und dort in der Wüste dachte sie, aus und vorbei, nichts mehr. Aber Gott ist ihr nachgegangen und hat sie in der Wüste gefunden und angesprochen. Und dann sagt Hagar, als ihr das klar wird, einen Satz, der hat mich vor 40 Jahren schwer beeindruckt, dieser Satz. Da sagt sie nämlich, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich dachte damals, wenn das Hagar zu Gott sagt, Gott ist ein Gott, der mich sieht, dann sieht Gott auch mich. Wenn man mal eine Situation hat, in der man sich völlig verlassen fühlt und dann merkt, du bist ein Gott, der mich trotzdem sieht, du siehst mich, dann ist das was Besonderes. Dieser Satz von Hagar, der hat mich sehr beeinflusst als junger Mann. Und es kam, wurde gut, da kommt das Kind, kam schließlich, das war der Ismael. So, aber die Sarah hatte immer noch kein Kind. Die Hagar hatte jetzt eins, aber die Sarah hatte immer noch keins. Und wieder kamen diese nagenden Zweifel auf. Und dann aber machte Gott dem Abraham klar, so, ich sage dir jetzt nicht nur, was ich immer gesagt habe, nämlich du wirst Nachwuchs bekommen, sondern jetzt sage ich wann, innerhalb eines Jahres. Das war folgendermaßen. Abraham saß gerade in der brütenden Mittagshitze vor seinem Zelt und da kamen in der Mittagshitze drei Männer auf ihn zu. Gastfreundlich wie er war, hat er die sofort bewirtet und die Bibel erzählt die Geschichte so, dass klar ist, mit diesen drei Männern hat Gott selbst den Abraham besucht. Ob das jetzt Engel waren oder was anderes, das wird nicht genau gesagt, aber es ist klar, Gott kommt. Und Gott sagte dann zu Abraham und Sarah, so, innerhalb eines Jahres wird Sarah ein Kind haben. Und Sarah in ihrer Verbitterung hört das und lacht spontan los. Und dann sagt Gott zu den beiden, der Besuch sagte zu den beiden, ja, ist denn für Gott irgendwas unmöglich? Und das, finde ich, ist auch wieder so ein Kernsatz in der Bibel. Wenn wir es schaffen, uns daran zu erinnern, ist denn für Gott irgendwas unmöglich? Dann merken wir vielleicht wieder, nee, Leute, nicht aufgeben, Gott ist da. So, und auf dem Weg raus aus dem Lager begleitet Abraham diese drei Männer und dann entspinnt sich folgendes Gespräch. Die drei Männer sagen so, jetzt gehen wir nach Sodom und Gomorra und sehen mal, was da los ist und ob die Leute tatsächlich so furchtbar sind, wie man sagt. Heute redet man ja sprichwörtlich davon, da sind Zustände wie in Sodom und Gomorra. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Abraham wusste das, wie es in diesen beiden Städten zuging, wie die Leute da drauf waren. Und ihm war auch völlig klar, wenn Gott das sieht, dann wird er diese Städte vernichten. Problem, in Sodom hatte sich inzwischen Lot niedergelassen mit seinen Leuten. Und dann kommt was, das da würden wir nie drauf kommen, dass sowas in der Bibel steht. Abraham fängt an, mit Gott zu verhandeln. Da kann sich jeder Sales Manager noch was überlegen dazu. Jeder Einkäufer sogar auch. Abraham fängt an, mit Gott zu verhandeln und sagt, Gott, wenn du nur 50 Gerechte in der Stadt findest, was machst du dann? Und dann sagt Gott, ja, dann verschone ich die Stadt. So, dann sagt Abraham, ja, aber wenn es vielleicht nicht 50 sind, sondern nur 45. Und dann handelt er Gott runter. Oder sind es nur 40 oder 30 oder 20 oder 10? Was machst du dann? Der Schluss des Liedes war so, Lot und seine Leute wurden gerettet, kamen aus der Stadt raus und Gott hat dann diese beiden Städte zerstört, Sodom und Gomorra. So, und jetzt kommt der Höhepunkt und jetzt kommt das Happy End. Sarah hat im hohen Alter doch noch Nachwuchs bekommen und jetzt kommt Isaak zur Welt. Isaak, Yitzchak auf Hebräisch, das heißt Lachen. Weil Sarah sagte, Gott hat dafür gesorgt, dass ich wieder lachen kann. So, wissen Sie, und jetzt haben wir ein Happy End, jetzt könnte die Geschichte aus sein, alles gut. Das Kind ist da, das lang Ersehnte. In jedem Hollywood-Film käme jetzt der Abspann. Aber nein, in der Bibel kommt jetzt eine der dunkelsten Geschichten, die es überhaupt gibt, der rätselhaftesten Geschichten, wo man denkt, wie ist Gott denn drauf, wie kann das denn sein? Denn Gott hat nach einigen Jahren dann von Abraham verlangt, dass er seinen eigenen Sohn opfert. In der Bibel steht tatsächlich Schlachten, aber das will ich gar nicht aussprechen, das Wort. Abraham gehorcht und macht sich auf den Weg. Und in letzter Sekunde greift ein Engel ein in den Opferprozess und der kleine Isaak ist gerettet und bleibt am Leben. Ja, aber man fragt sich, ja, wie kommt denn Gott auf so eine Idee? 25 Jahre lang verspricht er dem Abraham Nachwuchs und dann will er, dass Abraham seinen Nachwuchs selbst umbringt. Es gibt viele Deutungen, ich kann nur in aller Kürze zwei Sätze dazu sagen, weil das sonst einfach zu viel wird. Die einen sagen, Gott hat das Vertrauen Abrahams auf eine harte Probe gestellt. Andere sagen dann, ja, das ist vielleicht eine sehr harte Probe, ha? Schon ein bisschen zynisch, oder? Andere meinen, diese Geschichte in der Bibel markiert genau diese Stelle und spricht offen aus, dass es im Namen des Glaubens keine Menschenopfer geben darf. Und das stimmt ja auch, im jüdischen und im christlichen Glauben gibt es keine Menschenopfer. Das war damit klar ausgesprochen. Da waren die Völker in Südamerika, die Azteken und die Inkas, noch lange nicht so weit im Mittelalter. Es gibt noch andere Deutungsversuche, aber ich lasse das alles mal weg, das ist einfach zu viel. Weil diese Geschichte kommt dann doch zu einem Ende. Am Schluss stirbt Sarah hochbetagt und lebenssatt, wird in einer Höhle bei Hebron begraben. Abraham heiratet noch einmal, Ketura heißt seine zweite Frau, eine Araberin, und hat weitere Kinder. Und auch er stirbt dann aber auch und wird in der gleichen Höhle begraben. Das ist eine Höhle bei Hebron. Da stand früher eine Kirche drauf, jetzt steht eine Moschee drauf. Und in dieser Moschee zeigt man das Grab von Abraham und Sarah. So endet die Geschichte von Abraham und Sarah. Und die Geschichte Gottes mit seinem Volk geht weiter in deren Kind, dem Isaak. Und später wurde daraus ein Millionenvolk. Zum Schluss, was lernen wir von Abraham? Vier kurze Sätze. Der erste, ich lerne, Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Und ich denke an diesen Satz, Abraham glaubte Gott und Gott rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Also das Erste, Glaube ist Vertrauen. Zweitens, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Das war bei Abraham und Sarah immer wieder so, auch wenn sie immer wieder zum Vertrauen zurückgefunden haben. Zweifel gehören dazu. Drittens, auch wenn es länger dauert, Gott hält Wort. Bei Abraham und Sarah waren es 25 Jahre und immer wieder diese Tiefpunkte dazwischen. Und immer wieder auch so, dass Menschen zu Gott zurückgefunden haben, so wie die Hagar gesagt hat, du bist ein Gott, der mich sieht in meiner Verlassenheit. Aber Gott hält Wort. Hoffen wir nur, dass es bei uns keine 25 Jahre geht wie bei Abraham. Und beten wir ruhig beim Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Und viertens und zum Schluss, Gottes Wege sind manchmal unergründlich. So war es bei Abraham. Und wenn Abraham heute unter uns wäre, dann würde der vielleicht sagen, ja, Gottes Wege sind manchmal unergründlich. Aber wisst ihr was? Kommt damit klar. Ich musste auch damit klarkommen. Und unterm Strich hatte ich ein erfülltes Leben. Und hatte immer wieder diesen Satz im Ohr, ist denn für Gott etwas unmöglich? Ein Leben mit vielen Zweifeln, aber immer wieder getragen von dem Vertrauen auf Gott. Und ich denke, das können wir von Abraham lernen. Amen.